Ja, ich hoffe, ich bin trotzdem ein Mensch. Lasst uns mal Psalm 30 aufschlagen. Psalm 30. Der König David hat uns eine große Psalmensammlung hinterlassen. Und er hat damit schon, glaube ich, recht früh angefangen, dass er seine Erlebnisse und besonders da sein Seelenleben in Liedern auszudrücken. Und wenn wir diese Psalmen so mal lesen, dann merken wir, sie sind oft geprägt von Leid, oft auch von Bedrängnissen, auch von Schweren. Aber genauso oft finden wir dort auch Gottes Hilfe und Errettung. Und da sehen wir immer sehr deutlich, Trauer, aber auch Freude stehen bei ihm ganz eng zusammen. Finden wir auch immer in unmittelbarer Nähe. Und auch der Psalm 30 ist so ein Psalm. Wir werden hier ganz, ganz große Tiefen finden, aber auch sehr große Freude. Und was mich hier an diesem Psalm besonders imponiert, ist, es ist ein sehr ehrlicher Psalm. Wenn David Schweres im Leben erlebt, erwähnt er ganz häufig, Feinde sind um mich herum, irgendwelche Bedränger und deswegen bin ich in Not. Hier sagt er uns sehr deutlich, ich trage selbst Schuld daran. Ich trage selbst Schuld daran, dass ich hier in diesem Loch sitze. Und das beeindruckt mich. Und ich glaube, deshalb ist ihm auch Gottes Eingreifen in dieser Not besonders wichtig geworden. Und das möchte ich uns heute besonders mitgeben in diesem Psalm. Einmal, ganz wichtig, achte darauf, dass du nicht fällst. Und zweitens, wenn du tief gefallen bist, dann kann es trotzdem wieder aufwärts gehen. Lass uns mal den Anlass lesen, Vers 1. Ein Psalm, ein Lied zur Einweihung des Hauses von David. Nun, der Anlass steht hier sehr deutlich. Es geht um die Einweihung eines Hauses. Und doch fällt es den Auslegern schwer, das richtig zuzuordnen, welches Haus ist hier gemeint. Die einen meinen, er redet bestimmt hier von seinem Palast. Das finden wir in 2. Samuel 5, da wird das erwähnt. Andere meinen, vielleicht meint er ja den Tempel. Ein wenig schwierig, weil der Tempel wurde erst zur Zeit Salomos errichtet, ist also fraglich. Dann meinen etliche, vielleicht ist es ja diese Situation, als er die Bundeslade nach Jerusalem herbringen ließ und dann stellte er die Bundeslade in ein Zelt. Vielleicht ist ja das damit gemeint. Und andere meinen, nee, wahrscheinlich geht es hier um die Einweihung des Grundstücks für den Tempel. Das wird hier, ist ja auch zu seiner Zeit noch, hat das stattgefunden. Ich muss sagen, ich kann mir beide vorherigen Situationen sehr gut vorstellen und ich glaube persönlich auch, es schattet letztendlich die Einweihung des Tempels voraus. Und das werde ich vielleicht hier auch noch gleich ein bisschen deutlich machen. Und das würde auch gut an dem Psalm vorher anknüpfen. In Vers 9 lesen wir zum Beispiel vom Tempel und in seinem Tempel ruft alles Herrlichkeit. Wir lesen in der Bibel, der Tempel war ein Bethaus. Und dort wurde Gott gepriesen, dort wurde er angebetet, dort hat man seine Sorgen dargebracht. Und das finden wir hier in diesem Psalm sehr, sehr deutlich. Zum Schluss gehen wir nochmal auf diesen Anlass ein. Lass uns erstmal die Not anschauen, die Verse 2 bis 6. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen, dass meine Feinde sich nicht freuen durften über mich. Herr, mein Gott, zu dir habe ich geschrien und du hast mich geheilt. Herr, du hast meine Seele aus dem Totenreich heraufgebracht. Du hast mich belebt aus denen, die in die Grube hinabfahren. Lob singt dem Herrn, ihr seine Getreuen, und preist seinen heiligen Namen. Denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Was wir hier sehen, der Psalmist schaut hinauf und er dankt Gott für all seine Gnadenerweise. Nun, er beschreibt hier zuerst die vorherige Not in sehr drastischen Worten. Ich glaube, er sah sich wirklich schon als tot. So beschreibt er es, er sagt in Vers 4, du hast mich aus dem Totenreich heraufgebracht. Dort hat er sich schon gesehen. Oder in Vers 5, da spricht er von einer Grube. Dort saß er unten ganz, ganz tief. In Vers 3 spricht er von Heilung. Daher meinen etliche Ausleger, vielleicht meint er ja eine sehr schwere Krankheit. Das kann sein. Es kann aber auch sein, dass er innerlich schwer krank war, seine Seele, durch all die Not, die er erleben musste. Ich hatte schon gesagt, eine Sache, die seine Not betrifft, verrät er uns im Laufe des Psalmes. Diese Not kommt eben nicht über einen tadellosen Mann, wie es bei Hiob zum Beispiel war. Er gibt den ersten Wink so in Vers 6, wenn er von Gottes Zorn spricht. Und sein Zorn war auf ihn gekommen. Und da muss er sagen, ja, diese Not kam letztendlich auch von Gott her. Und dann beschreibt er die Errettung. Und dieser Psalm ist im Nachhinein geschrieben worden, wo Gott ihm geholfen hat. Er hat in der Not geschrien und Gott hat ihn herausgeholt und es ging wieder aufwärts, hinauf. Und ich glaube, darum geht es hier in den ersten Versen immer wieder. Es geht hinauf. Schaut mal, zuerst kommt das Hinaufschauen. David sitzt in der Grube, in der Not und die Lösung ist da, wo er hinaufschaut zu Gott. Er schreit zu Gott. Ist vielleicht für uns so selbstverständlich, wir kennen das, wenn du Probleme hast, Schwierigkeiten hast, dann ruf doch zu Gott. Das geben wir schon unseren Kindern weiter, Psalm 50, ja, und rufe mich an am Tage der Not und ich will dich erretten und du sollst mich preisen. Das scheint so selbstverständlich zu sein. Aber manchmal ist es doch so, wenn man ganz tief in der Not sitzt, dann fällt es so schwer hinaufzuschauen. Man sitzt dort unten im Loch in der Grube, man sieht nur diese Wand um sich herum, wenn man es im Bilde sieht, man sieht nur die Probleme. Und dann den Blick hochzukriegen zu Gott, fällt ungemein schwer. Und es gibt noch eine Situation, wo es besonders schwer fällt. Und da befindet sich gerade der Psalmist. Wir hatten schon gesagt, er ist ja selbst schuld daran. Er hat es selbst verschuldet. Und wisst ihr, was einem dann oft fehlt? Dann fehlt es oft an Freimütigkeit. Man weiß theoretisch, ich kann zu Gott beten, aber innerlich hat man das Gefühl, du steckst doch im Dreck eigentlich selbst verschuldet. Wie kannst du jetzt zu Gott schreien? Du hast es doch gewusst, dass es am Ende so kommen kann. Und dann schämt man sich fast dafür, zu Gott zu beten. Und das ist auch sehr verständlich. Und vielleicht ist es auch gut, mal dieses Gefühl zu haben. Ja, dass es nicht so selbstverständlich ist, dass man hinaufblickt zu Gott und zu ihm schreit. Und dennoch, Vers 6 muss uns einfach vor Augen bleiben, wenn er sagt, seine Gnade ist aber lebenslang. Das dürfen wir nicht vergessen. Größere Gnade als bei Gott gibt es nicht. Manchmal haben wir das Gefühl, dass Menschen uns gnädiger gesinnt sind als Gott. Das ist aber nicht wahr. Größere Gnade als bei Gott gibt es nicht. Wo sollen wir denn sonst hin? Es gibt keine Möglichkeit, wo wir sonst noch hin könnten vielleicht. Es gibt dann nur noch Gott. Auch im Psalm 27 beschreibt er Gottes Zorn über sich. Lass uns das vielleicht mal lesen. 27, Vers 9. Da sagt er, verbirg dein Angesicht nicht vor mir, weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Das ist ihm sehr bewusst, dass Gott zornig ist. Und dann sagt er aber etwas sehr Interessantes in Vers 10. Wenn auch meine Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Und am Ende weiß er doch, wo er hingehen soll. Er sagt, es kann tatsächlich passieren, dass Vater und Mutter einen verlassen. Und ich höre das auch immer wieder, dass man völlig zerstritten ist, dass Eltern nichts mehr von einem wissen wollen. Der sagt, das würde bei Gott nicht passieren. Der Herr wird mich aufnehmen. Und das müssen wir immer vor Augen haben. Selbst wenn wir selbst verschuldet wo hineingeraten sind, schaut hoch. Das will er uns mitgeben. Und dann lesen wir vom Hinaufziehen. Gott hilft dem David. Also er blickt erstmal hinauf zu Gott und dann kommt schon die Hand und zieht ihn heraus aus dem Totenreich, aus der Grube. Und es wird hier so in vollkommener Weise dargestellt. Er sagt, die Hilfe und die Genesung ist völlig. Und am Ende heißt es zum Beispiel in Vers 8, er hat mich auf einen Berg fest hingestellt. Dahin bringt Gott einen immer wieder auch zurück. Interessant ist es, wir lesen das, dass die Feinde ihn sehr genau beobachtet haben in dieser Situation. Und es ist tatsächlich so, die Ungläubigen schauen ganz genau, was mit uns passiert. Beim Volk Israel lesen wir das immer wieder, wenn sie in Not kamen, auch gerade selbst verschuldet, dann kommt einmal dieser Begriff, haha, Schadenfreude. Das lesen wir in den Propheten immer wieder. Und das tadelt Gott auch sehr, sehr scharf. Aber so sind die Ungläubigen, die beobachten uns und wenn wir fallen, dann sehen sie einen Grund für Schadenfreude. Und doch sehen wir hier in dieser Situation, sie müssen wieder verstummen. Das hat mich an Sprüche 24, Vers 16 erinnert. Da heißt es, denn der Gerechte fällt 7-mal. Das ist die vollkommene Zahl. Und doch steht er wieder auf. Aber die Gottlosen stürzen nieder im Unglück. Und das finde ich eben so toll. Bei einem Gerechten gibt es ein Aufstehen. Ein immerwährendes Aufstehen. Immer wieder darf man das erleben. Und ich bin letztendlich auch ein Ausdruck davon. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Manchmal gibt es Situationen, da hat man den Eindruck, es geht irgendwie überhaupt nicht mehr weiter. Wie soll ich da rauskommen? Ja, ich liege da wieder unten, vielleicht auch wieder selbst verschuldet. Und ein paar Tage später, als ob nichts gewesen wäre. Es läuft weiter. Gott hat einen wieder da irgendwie rausgeholt. Und so läuft auch irgendwo unser Leben bis zum Ende. Es gibt immer wieder ein Fallen, aber es gibt auch immer wieder ein Aufstehen. Und jetzt die Konsequenz. Er hat hinaufgeschaut, Gott hat ihn herausgezogen und jetzt kommt ein Hinaufheben. David preist seinen Gott. Und ich glaube, das ist die richtige Reaktion dazu. Wir lesen das Vers 2. Ich will dich erheben, o Herr, denn du hast mich herausgezogen. Gott lässt den Psalmisten ganz, ganz tief sinken, damit er seine eigene Schwäche sieht, seine eigene Niedrigkeit und damit er wieder Gottes Größe sieht. Das ist ein interessanter Begriff, erheben. Wie kann man denn Gott hinaufheben? Ich meine, Gott ist doch über allem. Kann man denn Gott größer machen, als er ist? Wir reden ja manchmal so, Gott groß machen. Ich meine, kann man ihm etwas hinzufügen, was er nicht schon hätte? Und ich glaube, uns ist es ja sehr bewusst, das ist nicht möglich. Von Jesus heißt es in Römer 9, der über alle ist, hochgelobter Gott in Ewigkeit. Also größer geht's nicht. Größer können wir ihn nicht machen. Aber was uns, glaube ich, sehr bewusst ist, in unseren Herzen, in unseren Gedanken, in unseren Worten, auch in unserem Handeln, sieht man das häufig nicht so. Wir formulieren häufig nicht die passenden Worte für Gottes Größe. Er ist zu klein, indem wir uns wie das ausdrücken oder wie wir über ihn denken. Und das ist wieder ein Anlass, Gott wirklich groß zu machen. Wenn wir tief gefallen sind, gesehen haben, wer wir eigentlich sind und wieder auf Gott geschaut haben, das ist der Augenblick, wo wir es wieder formulieren können, wie groß unser Gott ist. Und das wollen wir immer wieder tun. Preist Gott. Gebt ihm wirklich die Ehre. Auch in solchen Situationen, wo ihr gefallen seid und wo ihr gesehen habt, er hat mich da wieder aus dem Schlamassel rausgeholt. Vers 6 hat mich sehr beeindruckt. Da heißt es, denn sein Zorn währt einen Augenblick, seine Gnade aber lebenslang. Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Die Psalmen beschreiben ja nicht nur die Gefühle des Psalmisten, sondern hier finden wir auch sehr detailliert beschrieben Gottes Gefühle. Und ich finde das so toll in den Psalmen, da wird manche Gedanken über Gott einfach mal gekippt, so die wir manchmal im Kopf haben. Wir gehen ja jetzt dieses Jahr so große Themen durch, die wir in der Bibel finden. Und in der Theologie ist es so, man versucht ja Dinge zu vereinfachen. Einfache Lehrsätze, damit man es gut, prägnant mal gehört hat und damit man das mal im Kopf hat. Und doch sind sie manchmal einfach zu vereinfacht dargestellt. Es ist nämlich so, wenn wir mal die Bibel dann von Anfang bis zum Ende durchlesen, dann merken wir, ach, da gibt es ja noch viel mehr Facetten. Mal ein paar Beispiele einfach dazu. Da ist man junggläubig und dann hört man plötzlich diesen Satz von jemandem: Gott ist nicht wie ein Mensch, dass ihm etwas gereuen könnte. Logisch. Mein Gott weiß ja alles im Voraus. Gott macht auch keine Fehler. Natürlich gibt es nichts, was er bereuen könnte. Und dann liest man so eine Geschichte in 1. Samuel 15, da kommt dieser Satz auch vor. Und in gleichem Atemzug lesen wir plötzlich: Und es gereute Gott, dass er Saul zum König gemacht hatte. Und dann fragt man sich, was war das denn jetzt gerade eben? Also gibt es ja doch ein Gereuen. Lassen wir das mal so stehen. Also wir merken, so einfach ist es manchmal nicht. Oder der oft erwähnte Satz, den wir immer wieder hören: Gott liebt den Sünder, er hasst die Sünde. Auch sehr vereinfacht dargestellt. Und wir können auch etwas damit anfangen. Und dann liest man aber zum Beispiel die Psalmen, Psalm 5, Vers 7. Du vertilgst die Lügner, den Blutgierigen und Falschen verabscheut der Herr. Da steht nicht einfach, Gott verabscheut die Sünde, sondern den Sünder. Da fragen wir uns, was ist denn jetzt mit diesem Satz? Stimmt er vielleicht doch nicht so ganz? Und wie ist es damit erst mit den Gläubigen? Da will jemand einen anderen ermutigen und sagt: Weißt du, wenn du jetzt in Gottes Angesicht schaust, nachdem du dich bekehrt hast, das ist ein ganz anderes Angesicht. Gott schaut nicht mehr zornig auf dich, sondern jetzt findest du in seinem Angesicht Gnade und Liebe. Wenn wir sagen, hört sich gut an. Und ich glaube, es stimmt auch in einem gewissen Kontext. Und doch lesen wir hier auch von Gottes Zorn über einen Gläubigen. Wisst ihr, wir finden das in den beiden Situationen wieder. Als die Bundeslade heimgeholt wurde nach Jerusalem und später auch bei der Einweihung des Tempelplatzes. Als die Bundeslade nach Jerusalem gebracht wurde, lesen wir diese Geschichte davon, dass sie falsch transportiert wird. Sie kippt fast runter. Usa greift zu, um die festzuhalten. Dann lesen wir: Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Usa, gegen die Person selbst. Und Gott schlug ihn dort wegen des Vergehens, so starb er dort bei der Lade Gottes. Und jetzt denken wir nicht, dass Usa ein gottloser Mann war. Aber er hatte was Falsches gemacht. Und der Zorn Gottes kam, richtete sich gegen ihn. Oder bei der Volkszählung war es dann später genauso. Das war kurz vorher gewesen, bevor der Tempelplatz ausgewählt wurde. Da lesen wir davon, dass David stolz geworden war. Und er ließ das Volk zählen. Und das wird so beschrieben: Und der Zorn des Herrn entbrannte wieder gegen Israel. Und er reizte David gegen sie, indem er sprach: Geh hin, zähle Israel und Juda. Ein sehr komplizierter Satz, aber hier lesen wir ausdrücklich: Gottes Zorn richtete sich gegen Israel. Und ich glaube, es ist nicht verkehrt, wenn wir das einfach mal für uns mitnehmen. Gott missfällt so manches in unserem Leben. Und er macht sein Missfallen auch manchmal deutlich. Und wisst ihr, wie wir das beschreiben können? Auch als Zorn. Wir dürfen ruhig auch so reden. David ist das nämlich sehr bewusst. Und hier in diesem Augenblick war Gott zornig über mich. Natürlich ist es nicht dieser Zorn, den wir zum Beispiel im Römerbrief auch finden, der sich gegen die Gottlosen richtet und der sie verdammt. Römer 8, Vers 1: Denn es gibt gar keine Verdammnis mehr für diejenigen, die in Christus Jesus sind. Nicht dieser Zorn ist gemeint. Aber ein Zorn, den wir im Alltag sehr wohl verspüren können, dass Gott wieder gegen uns ist, wegen vielleicht einer Sache. Aber was ich hier toll finde, hier heißt es: Sein Zorn währt einen Augenblick. Kurz, sagt er. Und wenn ich mein Leben anschaue, sagt er, als Ganzes beschrieben, dann rede ich von Gnade, sagt er. Jawohl, ab und zu, muss ich ganz ehrlich sagen, war es mir sehr deutlich, dass Gott zornig war. Aber insgesamt hat er mich durchgetragen. Und das wird so schön beschrieben hier auch: Am Abend kehrt das Weinen ein und am Morgen der Jubel. Menge hat das sehr wörtlich übersetzt: Am Abend kehrt Weinen als Gast ein. So ist das eigentlich sehr wörtlich, das ist die richtige Übersetzung. Also, der Kummer und das Weinen wird als einen Gast beschrieben. Und das Tolle an diesem Gast ist, der kommt am Abend vorbei und wir wissen, morgen ist er zum Glück wieder weg. Nur für eine Nacht ist er da. Und dann denkt man ein bisschen weiter und dann denkt man, ah ja, und dann hat sich noch jemand anders angemeldet, der Jubel, und der wird ein bisschen länger bleiben. Das ist das Bild, was da beschrieben wird. Und darüber freuen wir uns, dass das Weinen nur kurzfristig ist. Und dann kommt wieder ein langer Jubel. Und das dürfen wir so letztendlich auch erleben. Und so wird Gottes Züchtigung auch immer wieder beschrieben. Hebräer 12, Vers 11. Alle Züchtigung aber scheint uns für den Augenblick nicht zur Freude, sondern zur Traurigkeit zu dienen. Danach aber gibt sie eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit denen, die durch sie geübt sind. Seht mal, da steht danach. Es gibt immer ein Danach. Wenn Gott uns züchtigt, Not auf uns kommen lässt, jawohl, dann sind wir auch mal traurig. Aber es gibt ein Danach und dann sehen wir die Frucht daraus, wenn er uns erzieht. So war es auch bei Petrus gewesen. Er wurde auch erzogen. Er hatte seinen Herrn dreimal verleugnet und dann fragt ihn Jesus dreimal, hast du mich lieb? Und die Bibel sagt uns, beim dritten Mal kommt genau das. Er ist traurig, dass der Herr ihn so etwas fragt. Der weiß genau, worauf er aus ist. Und das Tolle danach ist, Jesus gibt ihm danach drei Aufgaben. Er soll sich wieder um die Herde kümmern, sagt er. Und dann kommt wieder der Jubel. Und so sehen wir Petrus weiter vorwärts gehen. Er hat gelernt aus der Situation. Nach der Trauer gab es wieder den Jubel. Also bei Jesus gibt es einen Morgen. Es muss nicht immer ein Weinen geben. Ich glaube, es ist gut, wenn wir es lernen, auch mal zu weinen über Sünde. Und ich hoffe, ihr macht das auch mal. Dass das mal ganz tief in euch sinkt, dass euch bewusst wird, was ihr dort gemacht habt. Aber was nicht gut ist, wenn es ständig beim Weinen bleibt. Es kommt ein Morgen und dann darf wieder gejubelt werden. Und das ist eben auch wichtig. Also, wir haben gesehen, er hat hinaufgeschaut und jetzt macht er einen Rückblick in den Versen 7 bis 11. Und da beschreibt er die Situation, wie es da zu dieser Not gekommen ist. Und ich sprach, als es mir gut ging, ich werde ewiglich nicht wanken. Herr, durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Als du aber dein Angesicht verbargst, wurde ich bestürzt. Zu dir, Herr, rief ich, zu dem Herrn flehte ich um Gnade. Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Höre, o Herr, und sei mir gnädig. Herr, sei du mein Helfer. David hatte viele Erfolge und Siege zu verzeichnen. Er ist ein junger Kerl, da lesen wir schon davon, dass er gegen Tiere siegreich ist. Und dann kommt dieser große Goliath, auch den besiegt er. Wir lesen, dass er zahlreiche Siege hat gegen die Philister. Und dann hören wir auch diese tanzenden Frauen in Reigen und die singen ein Lied. Saul hat seine Tausende geschlagen, David aber seine Zehntausende. Er war immer ganz weit oben. Und dann später wird er sogar König. Und was lesen wir dann? Dann kommen plötzlich diese beiden Begebenheiten. Als er König wird, da sieht er sich auf dem richtigen Weg und er ist sicher, dass Gott mit ihm ist. Und dann lässt er die Bundeslade nach Jerusalem bringen. Und die Methode, die er dafür anwenden lässt, oder die Priester anwenden, ist nicht die richtige. Dann in 2. Samuel 22, da lesen wir, dass David alle seine Feinde besiegt hat. Er ist wieder ganz weit oben. Und im nächsten Kapitel, was macht er dort? Er schaut sich seine Armee an und sagt, es wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, mal die Armee zu zählen. Er möchte wissen, wie stark seine Armee ist. Sein Heerführer Joab sagt, mach das bloß nicht. Der erkennt sofort, was in Davids Herzen steckt. Aber David lässt sich nicht davon abbringen. Er lässt die zählen. Und da merken wir, er fällt. Also David ist sich selbstsicher geworden. Und er dachte sich, es geht immer so weiter, so beschreibt er das. Ich werde ewiglich nicht wanken. Er war sich ziemlich sicher, was soll hier noch quer gehen? Und er hatte eins vergessen, und das beschreibt er in Vers 8. Herr, durch deine Gnade hattest du meinen Berg fest hingestellt. Er hatte vergessen, dass es alles Gottes Gnade war. Dass er so sicher stand, ganz oben auf dem Berg, das kam von Gott. Weil Gott gnädig war, weil er ihm treu gewesen war, deswegen konnte er da oben stehen. Und es lag nicht an ihm selbst. Das möchte ich uns besonders mitgeben. Achten wir immer ganz genau darauf, wenn wir von Sieg zu Sieg eilen, von Erfolg zu Erfolg, da sind wir besonders gefährdet. Wir sind besonders gefährdet, dann immer ganz, ganz tief zu fallen, weil wir das dann zu stark häufig auf uns beziehen. Weil ich es geschafft habe, deshalb schaut es jetzt so aus. Und plötzlich vergessen wir Gott in allem. Und jetzt fängt Gott an, ihn zu erziehen. Wisst ihr, Gottes Erziehungswege sind sehr, sehr vielfältig, aber die zielen immer auf eines ab. Wir sollen erneut einen Blick auf unseren Herrn bekommen. Der Blick auf ihn soll geschärft werden. Und wie bekommt David in dieser Situation einen neuen Blick auf ihn? Es ist sehr interessant. Er beschreibt es folgendermaßen: Gott verbirgt sein Angesicht. Und wir würden sagen, das ist ja unlogisch. Um Gott wieder sehen zu können, muss er sich ja uns zeigen. Aber was macht Gott in diesem Fall? Er entzieht sich ihm. Er kann ihn nicht mehr sehen. Und so steckt er da unten jetzt im Loch, in der Grube, guckt um sich herum und er sieht Gottes freundliches Angesicht nicht mehr. Und jetzt bekommt er Panik. Und jetzt merkt er plötzlich, was es bedeutet, auf sich allein gestellt zu sein. Und das ist etwas, was Gott immer wieder macht. Er gibt uns den Anschein, dass er fortgeht. Plötzlich sehen wir ihn nicht mehr. Er überlässt uns uns selbst. Und wisst ihr, das ist für uns immer das Schwierigste überhaupt. Aber es ist auch sehr wichtig. Was dann passiert, wenn wir auf uns alleine gestellt sind? Bei dem König Hiskia zum Beispiel lesen wir auch Ähnliches. In 2. Chroniker 32 lesen wir, und Hiskia hatte Gelingen in allem, was er unternahm, genauso wie bei David. Als aber die Gesandten der Fürsten von Babel zu ihm geschickt wurden, um sich nach dem Wunder zu erkundigen, das im Land geschehen war, da verließ ihn Gott, um ihn auf die Probe zu stellen, damit er alles erkenne, was in seinem Herzen war. Und genauso wie Hiskia oder David kann es uns gehen, dass wir auf die Probe gestellt werden. Gott ist weg und dann können wir hinschauen, was in unserem Herzen wirklich steckt. Und bei David und bei Hiskia sah man eines: Stolz. Der eine war stolz auf seine Heeresmacht, der andere war stolz auf sein Reichtum und auf all seine Bauwerke. Und beide fielen total tief. Und das sagt Gott uns dann auch: Schau mal her, das passiert, wenn ich dich alleine lasse. Und dann hört das Rühmen auf. Es gibt kein Rühmen mehr. Und da wird uns das wieder plötzlich bewusst. David hat diese Lektion verstanden. Er fängt wieder an, zu Gott zu schreien. Er fleht um Gnade. Gnade bedeutet letztendlich das, dass man sich bewusst ist, ja, dass man alleine nicht kann, aber dass Gott alles kann. Er braucht ihn als Helfer, ansonsten geht es hier nicht raus. Toll finde ich seine Begründung. Er sagt: Gott, hilf mir hier heraus. Was könnte man ihn als Begründung nennen? Man könnte natürlich sagen: um meinetwillen, hier will ich nicht drin stecken. Das sagt er aber nicht. Er sagt: Gott, nicht um meinetwillen, sondern um deinetwillen. Tu es um deinetwillen. Und jetzt kommt seine Begründung: Wozu ist mein Blut gut, wenn ich in die Grube fahre? Wird dir der Staub danken? Wird er deine Treue verkündigen? Und das müssen wir unserem Herrn einfach darbringen. Wenn Gott dich fragen würde: Warum sollte ich dir jetzt helfen? Du bist selbst schuld daran. Warum sollte ich dich nur mal rausretten? Dann ist das die Antwort, die wir ihm geben. Gott, wenn ich jetzt sterbe, dann hört der Lobgesang auf. Dann hört die Anbetung auf. Dann kann ich nicht mehr deine Treue preisen. Dann werden es die Leute nicht mehr hören. Und jetzt wird ihm nochmal klar, wofür er überhaupt lebt. Und das muss auch uns bewusst sein. Wofür lebe ich eigentlich? Was ist nicht mehr da, wenn ich sterbe? Genau das. Das ist das, was die Gottlosen eben nicht machen. Sie preisen Gott nicht. Sie sehen Gott nicht. Sie danken ihm nicht für seine Gnade. Sie preisen nicht seine Treue. Dafür sind wir hier auf Erden. Und diese Situationen sollen uns immer wieder erneut ein Anlass sein, uns dessen bewusst zu sein. Dass wir tief im Keller stecken und uns wieder klar machen, Gott, stimmt, jetzt habe ich zu viel wieder auf mich geschaut. In Zukunft wieder schaue ich auf dich und will deinen Namen groß machen. Nicht ich soll groß gemacht werden, sondern du sollst groß gemacht werden. Das hat er als Lebenssinn verstanden. Und ich glaube, darauf zielt Gottes Erziehung immer ab. Dass wir seine Größe wieder vor Augen haben. Wegkommen von uns selbst hin zu ihm. Ich kenne eine Person, die ist mir ein großes Vorbild. Die Person nutzt immer wieder irgendwelche Geburtstagsfeiern, auch grundsätzlich irgendwelche Feierlichkeiten zum Anlass, nimmt sie die, um Gottes Treue zu preisen. Beispielsweise, wenn er Geburtstag hat, dann erzählt er von dem letzten Jahr, wie Gott ihm geholfen hat in diesem ganzen Jahr. Das erzählt er dann immer vor allen Leuten. Oder wenn die Kinder Geburtstag haben, dann sagt er das auch. Dann erzählt er von seinem Sohn und sagt, wie Gott sich gezeigt hat in dem letzten Jahr bei seinem Sohn. Das beeindruckt mich total. Das ist so selbstverständlich. Er sieht wirklich Gott im Leben von sich selbst und in den anderen. Und ich glaube, darum geht es letztendlich. Wir sollen einfach von Gott reden, von seiner Treue reden. Dafür sind wir da. Mir ist das beispielsweise mal bei Muslimen aufgefallen, wie selbstverständlich die manchmal über Allah reden. Wenn Allah will, Dank sei Allah. Das hört man immer wieder bei denen. Ich weiß nicht, wie ernst das gemeint ist, aber mir ist aufgefallen, wie selbstverständlich die das machen. Und bei mir kommt das kaum raus. Dass ich den Ungläubigen einfach selbstverständlich erzähle, was Gott in meinem Leben tut. Aber das möchte genau Gott in unserem Leben sehen. Dass wir von ihm erzählen, von seiner Gnade und von seiner Treue. Und da blickt er jetzt hinaus, er macht einen Ausblick und sagt, und das will ich in Ewigkeit tun. Verse 12 und 13. Du hast mir meine Klage in einen Reigen verwandelt. Du hast mein Trauergewand gelöst und mich mit Freude umgürtet. Damit man dir zu Ehren Lob singe und nicht schweige. O Herr, mein Gott, ich will dich ewiglich preisen. Wir haben das heute jetzt mehrmals gehört auch von Christian. Christen sind dankbare Menschen. Christen haben Erlebnisse zu erzählen, Erfahrungen mit Gott. Und sie können immer wieder sagen, und am Ende strahlte tatsächlich ein freundliches Angesicht mir entgegen. Sie können auch ehrlich erzählen, ja, ich weiß, ich war schuld daran, aber schaut mal, wie Gott mir da geholfen hat. Als ich zu ihm gerufen habe, da hat er mich wieder rausgeholt. Und das will ich euch jetzt erzählen. Und das sollen wir in alle Ewigkeit tun. Kommen wir zum Schluss nochmal auf den Kontext zu sprechen. Da ist jetzt natürlich die Frage, ist das ein angemessenes Lied für die Einweihung eines Hauses oder sogar des Hauses Gottes? Ich meine, wenn wir ein Haus einweihen, was erzählen wir dort? Da erzählen wir, wie es gelaufen ist, wer alles mitgearbeitet hat, wie teuer es war. Dann erzählen wir vielleicht auch vom Zweck des Ganzen. Aber würdet ihr beispielsweise bei der Einweihung des Tempels so eine Geschichte erzählen? Wie scheint das überhaupt nicht zu passen? Aber mir ist nochmal eingefallen, was Salomo eigentlich macht bei der Tempeleinweihung. Er erzählt genau diese Geschichte. Er erzählt zum einen von der Treue Gottes dort, das macht er ganz am Anfang. Da erzählt er, wie sich Gott dem David treu erwiesen hat. Und dann fängt er an, hinaus oder nach vorne zu schauen und sagt, Gott, mir ist eines bewusst. Wir sind schwach und wir werden immer wieder fallen. Und dann kommt eine, wirklich, das kommt nach und nach, ein Beispiel nach dem anderen. Gott, und wenn wir uns an dir versündigen werden, und wenn du uns dann züchtigen wirst, wie auch immer, und wir dann in Richtung des Tempels rufen werden, beten werden, dann vergib uns doch bitte. Vielleicht ein Beispiel. Wenn dein Volk Israel vor dem Feind geschlagen wird, weil sie gegen dich gesündigt haben, und sie kehren wieder zu dir um und bekennen deinen Namen, beten und flehen zu dir in diesem Haus, so höre du es im Tempel, und vergib die Sünde deines Volkes Israel und bringe sie wieder in das Land, das du ihren Vätern gegeben hast. Das war das Gebet, was er damals gesprochen hat. Und damit drückte Salomo aus, wenn wir zum Tempel Gottes kommen, dann ist uns eins besonders bewusst, wie schwach wir sind, was für Sünder wir sind und dass wir auf Gottes Gnade angewiesen sind. Aber es ist auch ein ganz großes Vertrauen in Gott, dass wir sagen, und wenn wir dorthin rufen, er wird es erhören. Und was ist dann die Konsequenz aus dem allen? Wenn Gott uns geholfen hat, das formuliert Salomo dann so, euer Herz aber sei ungeteilt mit dem Herrn, unserem Gott, dass ihr seine Satzungen wandelt und seine Gebote bewahrt, wie an diesem Tag. Und dann heißt es, und der König brachte Opfer da vor dem Herrn und ganz Israel mit ihm. Das ist dann die Konsequenz. Wenn Gott uns geholfen hat, wollen wir nicht mehr so weiterleben. Da sagen wir Gott, jetzt will ich es besser machen. Jetzt will ich ein ungeteiltes Herz haben. Und wir fangen an, wieder Opfer darzubringen. So wie David es sagt, wir wollen ihm ewiglich preisen. Und das wünsche ich uns, dass wir aus diesen Lektionen auch lernen, dass wir das immer uns bewusst machen und jetzt will ich es anders machen. Gott hilft uns nicht aus solchen Situationen, damit wir weitermachen wie vorher. Das wäre ja absurd. Dann muss jedes Mal das kommen, Gott ab jetzt anders. Hilf mir dabei und ich will dich preisen. Amen.